Hallo, wir hatten leider ein paar technische Probleme bei der Aufnahme. Wir haben versucht, das bestmöglich zu entfernen. Man hört es aber noch ein bisschen. Vielmals Entschuldigung dafür. Nächstes Mal machen wir es verbessern. Zumindest tun wir unser Bestes dafür. Und damit lasst uns mit der Folge anfangen.
Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar, ein neuer Mittwoch und das bedeutet, es gibt eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um die schönen Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle, wieder ganz gemütlich bei uns an der Hydrogen Bar, wo wir wieder zu dritt Platz genommen haben. Es ist natürlich der Johannes wieder da, Servus Johannes. Und auch unser Gast vom letzten Mal ist noch da. Hallo Werner, freut uns sehr, du hast es wieder geschafft, hier mit uns an der Bar einen zu heben. Es ist super, es freut uns. Hallo Werner.
Ja, hallo, freut mich wieder dabei zu sein.
Ja, hallo. Es freut uns auch, dass wir weiter über dieses spannende Thema reden können. Wir hatten letztes Mal ja über das Thema, ja, Energieversorgung geredet im systemischen Ansatz und sind zum Schluss gekommen, wenn wir da rein auf Photovoltaik und Windkraft setzen, dann haben wir irgendwie ein Problem, weil wir ja auch in Zeiten, wo kein Wind weht, wo nicht viel Sonne scheint, trotzdem genug Strom erzeugen müssen, damit jeder sein Auto laden kann und sein Wasser kochen kann und ja, ein normales Leben führen kann. Und das hat uns natürlich dann zu dem Ergebnis geführt, das wird schwierig, weil man dann natürlich irrsinnige Überschüsse auch erzeugt, wenn halt dann Wind weht und die Sonne scheint. Und ja, jetzt lass uns doch dann einfach weiter da reingehen in dieses Thema. Ein Riesenpunkt ist ja eigentlich, gut, man kann doch einfach abregeln, wie wir es ja jetzt schon machen. Dann baut man halt die Solaranlagen und Windkraftanlagen und dann, wenn halt Sonne scheint und Wind weht, dann legt man die halt still, sodass der Verbrauch mit der Erzeugung und Verbrauch zusammenpassen. Da wird man ja dann dieses ineffiziente Thema Wasserstoff vermeiden können. Jetzt ganz polemisch gesagt.
Eine zweite Lösung wäre ja auch noch, das passt ja noch ganz gut dazu. Ich könnte natürlich auch sagen, ja, wenn bei uns hier keine Sonne scheint oder kein Wind weht, ja, das ist ja kein Problem. Weil irgendwo in Spanien oder in Italien oder in Norwegen oder in Schweden wird ja hoffentlich mal Wind wehen oder Sonne scheint, dann hole ich mir den Strom halt von dort.
Ja, das spricht da total spannendes Thema. Und da gibt es zwei Probleme, die eigentlich immer wieder verdrängt werden oder auch nicht diskutiert werden. Das eine ist, wenn wir den Strom abregeln, abschalten, was wir heute schon ganz vielfach tun bei der Windenergie und was jetzt dieses Jahr anfängt, immer mehr zu kommen, auch bei der Photovoltaik, dann muss irgendjemand ja den Strom bezahlen. Also wir sind ja im letzten Jahr schon bei deutlich über 2 Milliarden gewesen, die das Abschalten kosten. Und wir brauchen nicht lang nachdenken, um zu verstehen, wer denn diese 2 Milliarden bezahlt. Das ist der Stromkunde. Und das ist mit ein ganz wesentlicher Grund, warum bei uns die Strompreise so hoch sind. Und wenn wir jetzt den Ausbau noch fortführen und dreimal so viel Photovoltaik haben und doppelt so viel Windenergie, dann wird ja diese Menge, die wir abregeln müssten, ja noch viel größer. Also es wird unbezahlbar, das ganze Thema. Das ist, was irgendwie überhaupt nicht diskutiert wird, zumindest in der Öffentlichkeit nicht. Und das andere Thema ist, was ja immer ganz gerne in diesen Modellen der Experten da ist, wir haben das ganz tolle Stromnetz und wir verschieben in Europa den Strom halt von Nord nach Süd und von Ost nach West. Das ist so die ganz einfache Vorstellung vieler Modellrechnungen. Da überlegt sich aber auch kaum jemand, dass wir in ganz Europa im Bereich von drei Zeitzonen leben. Also wenn es bei uns in Deutschland Mitternacht ist, dann ist es halt eine Stunde später in Portugal Mitternacht und eine Stunde früher in Griechenland Mitternacht. Es scheint trotzdem in ganz Europa keine Sonne. Und das gilt auch für Afrika. Die liegen in der gleichen Zeitzone in Afrika. Also wo soll ich denn den Sonnenstrom jetzt in dem Fall hernehmen, wenn es überall dunkel ist? Da müsste ich gerade eine Stromleitung nach Australien legen, um das machen zu können, was nicht ganz so einfach ist. Und dann kommt noch das Thema mit den Wetterlagen rein. dass ja für viele Teile Europas sehr oft eine ähnliche Wetterlage ist. Also wenn wir ein Hochdrucksystem über Europa haben, dann ist über große Teile Mitteleuropas auf alle Fälle wenig Wind und viel Sonne oder viel Nebel. Und wenn wir Westwindwetterlage haben, dann ist entlang den ganzen Atlantikküsten extrem viel Wind und dann noch viel Windstrom da, den dann niemand mehr braucht. Also wir kommen nicht drum rum, irgendwo zu speichern. Der Ausbau des Stromnetzes hilft uns nicht weiter oder nicht sehr viel weiter. In Teils ist es sicherlich gar nicht so schlecht, aber diese naive Vorstellung, wir können alles mit dem Ausbau des Stromnetzes, das dann 100 Milliarden kosten wird bis 2030, lösen, das ist aus meiner Sicht nicht richtig. Und da finde ich es ganz toll, diese aktuellen Entwicklungen, dass sehr, sehr intensive Aktivitäten laufen, das Erdgasnetz, das war ja hervorragendes Erdgasnetz in ganz Europa haben, dass wir das auf Wasserstoff umrüsten. Da bin ich total fasziniert eigentlich, mit welcher Intensität diese Gasnetzbetreiber, sowohl die Übertragungsnetzbetreiber wie die Verteilnetzbetreiber, an dieser Umstellung auf Wasserstoff arbeiten. Und das ist eine wirklich tolle Entwicklung, die wir da haben, weil wir einfach über das vorhandene Erdgasnetz dann sehr, sehr viel mehr Energie transportieren können, also um einen Faktor 10 mehr Energie transportieren können als über das Stromnetz. Und das ist eine sehr positive Entwicklung. Da freue ich mich richtig drüber, dass das ganz intensiv kommt. Und das müssen nur noch in aller Konsequenz auch alle Leute verstehen, dass das eine total attraktive Lösung für Europa ist.
So polemisch wird dann ja manchmal ins Rennen geführt. Ja, natürlich arbeiten die Gasnetzbetreiber da ganz verrückt und wie wild dran, weil die Umstellung auf Wasserstoff ja deren Chance zum Überleben ist. Genau. Wenn eben halt irgendwann auf fossile Energieträger weitgehend verzichtet wird und dann halt kein Erdgas mehr transportiert wird, ja, und wenn dann kein Wasserstoff transportiert wird, ja, dann braucht man eigentlich die Gasnetzbetreiber gar nicht mehr, sozusagen.
Ja.
Und insofern ist das natürlich schon in gewisser Hinsicht dann verständlich, dass die da sehr interessiert sind, sehr dahinter sind. Diese Diskussion, die hatten wir mal vor,
Nee, ich wollte bloß einfach nur ergänzen. Also Wettbewerb belebt das Geschäft.
Ja.
Und das ist ja toll, wenn man so einen Wettbewerb zwischen Strom und Erdgas hat. Die Insider wissen das vielleicht, dass das der Erfolg der Brennstoffzelle im Haus in Japan war. Das war auch der Wettbewerb zwischen Gasnetzbetreibern und Stromnetzbetreibern.
Diese Umstellung von dem Erdgasnetz auf Wasserstoff, die haben wir vor einigen Wochen auch im Podcast mal intensiver uns angeschaut und diskutiert. Wir waren etwas überrascht, Johannes, mit wie viel Selbstvertrauen da Verbände und Betreiber in die Offensive gehen und sagen, ja, hier diese Netze sind für den Transport von Wasserstoff geeignet. Wir haben es in manchen Fällen ja, wo Netzwerke, jetzt gerade halt Pipelines, Verteilnetze, zum anderen auch in den Städten eben zum Beispiel kurz nach dem Krieg verlegt worden sind, so in den 50ern. Und die Dokumentation, ja, was sind da überhaupt für Werkstoffe verbaut worden, noch positiv formuliert lückenhaft ist in vielen. Und wir hatten uns dann im Podcast gewundert, mit wie viel Selbstvertrauen da zum Teil aufgetreten wird und eben dann behauptet wird, ja, diese Netze, die wir da haben, sind für den Transport von Wasserstoff geeignet. Wie schätzt du denn diese Diskussion ein? Ist das eine realistische Aussage, dass man sagen kann, ja klar, man muss da jetzt umstellen, muss sich da ein bisschen so Gedanken, aber im Grunde ist das alles überhaupt kein Problem. Oder ist das eine Aussage, die vielleicht ein bisschen hochgegriffen
ist? Nee, ich finde die sehr realistisch, die Aussage. Also ich hatte jetzt die Gelegenheit, in den letzten Wochen zwei Vorträge mir anzuhören von Verteilnetzbetreibern, also Netz, die von denen gehalten wurden, die Vorträge. Das einmal waren das die Bayern und das andere waren eben die Baden-Württemberg in Schwaben. Und die haben das sehr detailliert erklärt, was sie gerade machen, also planerisch, wie sie sich die Netze anschauen, welche sind geeignet, welche Abschnitte, welche muss man neu machen. Also das gibt's auch, dass man bestimmte Abschnitte neu machen muss, neue Netze verlegen will und vor allem, dass sie sich ganz intensiv Gedanken machen, wie kann das mit der Umstellung auf 100% Wasserstoff funktionieren, was ja nicht trivial Und nachdem ich diese sehr detaillierten Analysen gesehen habe von diesen Kollegen aus den Gasnetzbetreibern, von den Gasnetzbetreibern, war ich doch sehr, sehr positiv, dass die wirklich fundiert rangehen und sich das überlegen. Und dann gibt es ja noch diese Studie vom DVE zu den Wirkstoffen, die da auch sehr umfangreich war und sehr positiv war. Also ich glaube, das macht alles Sinn und ist fundiert und es ist nicht alles einfach. Mit dem Händeschnitten getan, aber es ist wirklich durchdacht und da bin ich sehr, sehr positiv, dass man da sehr viel schneller vorankommt mit dem Erdgas im Vergleich zum Stromnetzausbau.
Jetzt, um wieder auf dieses Energiesystem ein bisschen, siehst du es dann als gegeben oder als möglich an, dass man wirklich sagen, stellt ein Großteil der Energie des notwendigen was aus diesen Überschüssen her? Oder wird man trotzdem noch Richtung Import gehen müssen und dann sagen müssen, gut, irgendwie den Großteil des Wasserstoffs, der wird dann importiert, wie heutzutage eben der Großteil der fossilen Energie?
Ja, wir brauchen unbedingt den Import. Also es ist, so wie wir in der letzten Woche diskutiert hatten, ja, vollkommen naiv zu sagen, diese 70% der Energieversorgung, die ja 4 Terawattstunden, die wir pro Tag importieren, die alles regional zu ersetzen, das wird nie funktionieren. Das wäre extrem anspruchsvoll. Also theoretisch ist es machbar, aber es wäre extrem anspruchsvoll. Das heißt, real werden wir Energie importieren in Form von Wasserstoff oder E-Fuels auch. Das können wir extra mal diskutieren. Und was man eben auch sich bewusst sein muss, wenn wir zum Beispiel jetzt in Nordafrika oder Portugal, Spanien oder im Nahen Osten Photovoltaik betreiben, da können wir ja dreimal so viel Energie ernten wie das, was wir in Deutschland oder in Süddeutschland machen. Das ist ja 300% mehr ist ja gigantisch. Und wenn ich das dort, und das heißt ja dann auch Kosten, wenn ich dann dort sehr günstig Strom erzeuge, und die Zahlen gehen ja inzwischen unter 1 Cent pro Kilowattstunde Strom aus Photovoltaik, dann kann ich dort einfach Wasserstoff machen. Da ist der Wirkungsgrad vollkommen egal bei 1 Cent pro Kilowattstunde und kann den sehr billig über Gaspipelines nach Deutschland importieren, so wie wir heute das Erdgas importieren. Und das wird kommen und die Pläne sind ja sehr intensiv und die Politik ist da ja auch sehr, sehr engagiert, was man jetzt gerade gesehen hat an dieser Mittelmeerpipeline von Spanien durch Frankreich durch oder nicht durch Frankreich. Das heißt, auch die Politik hat verstanden, dass sie da was tun. Und das spannend finde, im Nordseebereich, da passiert ja auch gerade sehr, sehr viel. Also da haben das jetzt alle verstanden, dass sich den vielen Windstrom in Wasserstoff umwandeln kann, dass das attraktiv ist, also ein Geschäftsmodell. Und den dann die Verbrauchszentren, jetzt, ob das jetzt Nordrhein-Westfalen oder wo, hintransportiere den Wasserstoff, den grünen. Und spannend ist eben die Diskussion, die jetzt dann gerade in Bayern und Baden-Württemberg läuft, wo dann die Politik Angst hat, dass von dem Wasserstoff nichts mehr in Bayern und Baden-Württemberg ankommt.
Ankommt, ja.
Genau, und die dann favorisieren, doch den Wasserstoff über Italien aus
Ja,
Afrika zu
genau.
importieren.
Ja.
Und finde ich total spannend, was an Diskussionen läuft und die ja sehr ernsthaft werden.
Ja. Dass alles auf dem Weg verbraucht wird quasi und bei uns nichts mehr ankommt. Genau,
Ja,
das ist
also
die
zumindest in
Diskussion.
Süddeutschland sind wir ganz
Ja.
am Ende der Kette.
Ganz am Ende der Kette. Normalerweise ist man in Süddeutschland gewohnt, dass man eigentlich am Anfang sozusagen der Kette steht.
Genau,
Genau.
aber da haben wir ja sehr, sehr überzeugte Ministerpräsidenten in Süddeutschland, die managen das schon.
Normalerweise denkt man hier bei uns, wir sind die Ersten, wenn es um irgendwelche Sachen geht.
Genau, ja.
Zwei Schlagworte hast du erwähnt. Jetzt, ja, ganz vereinfacht gesagt, Politik und E-Fuel. Und das führt uns so ein bisschen dann auch zurück zu einer Diskussion, die wir vorhin schon mal angeschnitten hatten, auch letzte Woche schon angeschnitten hatten, nämlich diese leidige Effizienzdebatte in der Mobilität. Und wir hatten vor einigen Wochen und Monaten ja diese, wenn ich das mal so polemisch sagen darf, unsägliche Diskussion über das mögliche Verbot von E-Fuel in der Mobilität. Und da wurde ja auch wieder eigentlich mit der Effizienz argumentiert. Und wie du es letzte Woche schon ja kurz auch angeschnitten hattest, diese Effizienzdiskussion, die ist in vielen Fällen ja immer, sagen wir mal, eine halbe Diskussion. Es wird eigentlich ein bisschen was vergessen, es wird was ausgeblendet. Wenn man rein nüchtern sich das Fahrzeug jetzt anguckt und wirklich mal davon ausgeht, ja, der Strom, der kommt aus der Steckdose, so wie wir es letzte Woche ja gesagt haben, ja, dann ist die
Ja.
Effizienz natürlich vom Batteriefahrzeug hoch. Nur ist es eben nur die halbe Diskussion so sieht es ja im Endeffekt dann auch mit den E-Fuels aus, wenn man da sich dann wirklich mal die gesamte Kette anschaut. Natürlich sind die nicht vielleicht die perfekte Effizienzlösung, aber haben wahrscheinlich in gewissem Sinne ihren Anwendungsbereich. Und wie hier das dargestellt hast, die verschiedenen Pfade wirklich von der Stromerzeugung hin zu dem, was dann im Auto ankommt, ist es doch ein sehr, sehr anderes Bild als das, was dann in der politischen Diskussion oder in der öffentlichen Diskussion natürlich dann vor allem wieder in den Netzwerken, wo dann ja auch sehr, sehr emotional diskutiert wird. Das ist ein sehr, sehr anderes Bild, das du hast.
Ja, genau. Nee, sag mal, der Punkt ist ja der, dieser Gedanke, dass ich Strom im Überschuss habe. Ich nehme den ja niemand weg. Der ist ja sogar zu viel, jetzt, wenn wir hier in unsere Regionen schauen und niemand braucht den. Also Strom, den ich sonst wegschmeiße, ja, abrede, den kann ich ja nicht über Wirkung gerade damit berechnen. Und wenn ich dann in Regionen bin, wo ich sehr viel Wind habe oder sehr viel Sonne in der Wüste und dort braucht niemand den Strom, weil dort keine Leute leben. Also in der Nordsee leben keine Leute erst rundherum. Da muss es irgendwie den Strom hinbringen und dann ist es trotzdem noch zu viel. Und in der Wüste gibt Leute, die Strom brauchen. Dann wird diese ganze Wirkungsgraddiskussion obsolet. Die macht überhaupt keinen Sinn. Das ist so, wie wenn ich bei Freien über die hohen Kosten vom Bier diskutiere. So ähnlich läuft es dann. Und was ja eigentlich die relevante Diskussion ist, sind die Kosten. Was kostet die? So wie wir heute ja, wenn wir heute zum Tanken fahren, diskutiert niemand, wie der Wirkungsgrad von dem aktuellen Benzin oder Diesel von dem und dem Hersteller ist, sondern jeder guckt auf den Preis an der Tankstelle. Ist er jetzt hoch oder ist er niedrig? Und diese Diskussion müssen wir eben dann auch bei E-Fuels und bei Wasserstoff führen und bei Strom an den öffentlichen Schnellladesäulen führen. Und diese wird bisher nicht richtig geführt und nicht sauber. Weil man natürlich fairerweise sagen muss, das muss sich erst entwickeln. Wir sind da ganz am Anfang dieser Transformation. Müssen uns einfach die Zahlen, können wir uns heute angucken, was wird an E-Fuel produziert in Namibia kosten, was wird ein Wasserstoff produziert in der Nordsee kosten, das wissen wir inzwischen. Und dann sieht man ganz schnell, dass das total attraktive Preise sind. Wenn das alles mal großindustriell steht und ist, dann wird es sehr viel günstiger sein, wie der Strom, den wir heute an der Schnellladesäule zahlen müssen. Und in diese Diskussion müssen wir kommen und dann wirklich, na, also Äpfel mit Äpfel vergleichen und das einfach projizieren in 2030, in 2035. Wie wird es da sein, wenn das alles industriell etabliert ist? Und wie wird da die Welt und nicht irgendwas hernehmen, wo heute irgendjemand an irgendeiner Wasserstofftankstelle 12 Euro für das Kilo Wasserstoff zahlen? Das ist so ein temporäres Thema, das man nicht einfach in die Zukunft schreiben kann.
Vielleicht als Ergänzung, sorry, dass ich dich jetzt hier überfahre, Johannes, aber
Kein Problem.
du kommst gleich. Die Diskussion geht ja auch in die Richtung eigentlich, dass jetzt gerade halt an der Schnellladesäule ja eigentlich der Strom auch zu billig verkauft wird. Und aufgrund von irgendwelchen Förderungen und Anreizen und Staatsunterstützungen eben hier für die Kilowattstunde Preise aufruft, die eigentlich langfristig nicht haltbar sind. Und vor kurzem habe ich dann erst, vielleicht hast du da ähnliche Informationen, dass ja, speziell an der Schnellladesäule ja eigentlich die Kilowattstunde ja deutlich mehr als einen Euro kosten müsste, wenn man wirklich realistisch da marktgerecht wird. Und dann wird natürlich auch der Unterschied wieder kleiner. Und du hast natürlich recht, jetzt gerade ist der Wasserstoffpreis, wenn ich an die Wasserstoff Tankstelle fahren natürlich auch nicht besonders attraktiv, im Gegenteil, ziemlich unattraktiv. Aber hier sind wir ja sozusagen eher in der Richtung unterwegs, preislich in die andere Richtung entwickelt. Sinken ist, während wir an der Schnellladesäule eher die Tendenz haben nach oben.
Ja, ich sag mal, ich habe selber so ein kleines Elektro, was für meinen Zweck ja total ausreichend ist und gut funktioniert. Und das Tolle ist, ich kann das, vorausgesetzt das Wetter ist schön, an meiner eigenen Photovoltaik aufladen. Das ist mega effizient, mega billig.
Ja.
Kann ich nur jedem empfehlen, der so eine Situation hat, das auch so zu machen. Aber ich kann diese Situation nicht auf alle übertragen. Leute, die praktisch ganz viel auf der Straße unterwegs sind
Ja.
und 60.000 Kilometer im Jahr fahren, die können das nicht so haben. Die ganzen Logistikfahrzeuge, die Busse, die tagsüber alle unterwegs sind, die können das auch haben. Und wenn ich dann so eine Schnellladesäule habe, dann kann man sich relativ einfach als Laie auch das Geschäftsmodell rechnen. Wie viel Kilowattstunden muss ich über die Lebensdauer dieser Ladesäule durchsetzen, damit ich das Investment zurückbekomme? Das ist eine einfache Rechnung. Und man kann davon ausgehen, dass die Schnellladesäulen 24 Stunden am Tag ausgelastet sind. Die Leute wollen wahrscheinlich abends um 6 noch schnell aufladen und um Mitternacht wird keiner laden
Ja.
wollen, so wie es an der Tankstelle ist. Man sich abschätzen, wie viel Kilowattstunden man da durchsetzen muss und was dann das kosten müsste, diese Kilowattstunde, die ich da durchschiebe, damit sich das bezahlt macht. Also es ist nicht trivial, damit Geld zu verdienen. Also heute tut es keiner, damit zu Geld zu verdienen. Da muss man einfach sehr genau hinschauen. Was ich eine gute Entwicklung finde, ist, wenn die Leute anfangen, solche Batteriepuffer mit einzubauen in die Ladesäule. Das hilft dem Energiesystem, um das zu glätten. Aber das könnte attraktiv sein. Aber auch da muss man dann schauen, wie entwickeln sich da die Kosten, und wie sind die Geschäftsmodelle, wo halt Geld damit verdienen. Da wird doch viel passieren.
Jetzt, wenn man dir so zuhört, dann ist bei mir so, ja, Ende wird Wasserstoff schon so viel günstiger sein im Vergleich, weil bei Strom hat man jetzt den im Prinzip Druck nach oben, einfach dadurch, dass jetzt wahrscheinlich wahnsinnig viele auch Wärmepumpen installiert werden, wahnsinnig viele Elektroautos, und das heißt, die Nachfrage steigt, weil es ist sehr schwer, das Angebot in sinnvollem Maße, ja, hochzuschrauben, und dann landet man sowieso bei Wasserstoff, und dann macht Sinn, eigentlich den Wasserstoff direkt in der Endanwendung zu nutzen und nicht dann erst wieder zurück in Strom zu transferieren und den dann in der Endanwendung zu nutzen.
Genau, das ist richtig. Sag mal, das ist von den grundsätzlichen Überlegungen ja so, dass das total attraktiv wird, den Wasserstoff dann direkt zu nutzen, wenn er mal da ist. Und ohne den Wasserstoff kann ich dieses ganze Energiesystem nicht machen. Also der ist unabdingbar. Diese Überlegung ist richtig. Und dem würde ich einfach allen empfehlen, total technologieoffen zu sein, in alle Richtungen offen zu sein, ob das jetzt Batterien sind, ob das Wasserstoff sind. Das muss man wirklich die Entwicklung dem Markt und den Ingenieuren und politisch vorgeben. Ich fand die Diskussion mit der, die offensichtlich vor gut 100 Jahren stattgefunden hat. Also ich war damals nicht dabei, aber wenn man das so diese Berichte liest, wie damals die Pferdekutsche von der Benzinkutsche abgelöst worden ist und plötzlich alle Hufschmiede pleite gingen und die Kutschenbauer sich dann überlegen, was machen, anderes machen. Da waren ja die Debatten offensichtlich auch extrem, über Jahrzehnte extrem. Und viele hatten Angst vor der neuen Technologie, diesem Ungetüm an Verbrennungsmotor, dellt und rattert und sowas. Und irgendwann hat sich das durchgesetzt und hat uns den wir heute haben, beschert. Über 100 Jahre ist ja unsere praktisch, und gerade in Mitteleuropa ist ja das wirklich das Thema Nummer eins gewesen, was industriellen Wohlstand geführt hat. Und in einer ähnlichen Situation sind wir eigentlich heute. Wir stehen im kahlen Umbruch. Und da wird ganz viel passieren, da wird ganz viel entstehen. Und ich bin selber überrascht, nachdem ich ja 35 Jahre jetzt in dem Thema unterwegs bin, viel Neues ständig entsteht, ist total faszinierend. Und da zu sagen, das eine ist total gut und das andere ist total schlecht, das ist einfach ein Fehler. Das ist einfach ganz offen rangehen und klar gucken, was Grenzen, die physikalischen, wär's zu verteufeln.
Das ist vielleicht noch ein Punkt, den ich unbedingt ansprechen wollte, weil wir hatten ja vor kurzem auch eine Episode gemacht über Wärme zu Hause und wird der Wasserstoff eine Rolle spielen? Und meine Sicht ist die wahrscheinlich, dass wenn du jetzt wirklich so ein, man sieht dein Erdgasboiler, ein Wasserstoffboiler ersetzt, dass du da so viel Sicherheitstechnik drumherum bauen musst, falls der Wasserstoff entweicht, dass sich das nicht lohnen wird und dass dann wahrscheinlich in diesem Home Heating oder also wirklich in der Heizenergie Wasserstoff irgendwie vielleicht über große Blockkraftwerke oder sowas eine Rolle spielen wird. Siehst du da die Herausforderung ähnlich oder sagst du, nein, das ist so wie mit Erdgas auch unter Kontrolle und man muss halt neue Materialien, irgendwelche vorgegebenen Lösungen, die halt sicher sind und dann könnten wir eigentlich auch unsere Erdgasung durch eine Wasserstoffheizung ersetzen.
Ja, das ist überhaupt total unproblematisch. Also das sehe ich auch kein Thema. Man kann ja heute praktisch H2-Gasthermen kaufen bei den Herstellern, die heute schon. Ich gucke jetzt ganz spontan jetzt bei deiner Aussage auch auf die Japaner. Ich weiß gar nicht, wie viel, 300.000 Wasserstoff oder Erdgas, Wasserstoff, BHKWs im Einsatz haben, also Wasserstoffzellen, Hausenergieversorgung. Da ist ja auch drin in dem System. Das ist total unproblematisch. Oder ich gucke auf meine 35 Jahre, wo irgend immer wieder was mit Wasserstoff im Auto zu tun hatte und an Tankstellen. Das ist überhaupt kein Thema. Also das sind minimale Sachen, die man beachten muss. Lüftung von so einem Raum, wo ich da einfach überhaupt keine Bedenken habe, in den Häusern einzusetzen. Und was eben das Verrückte ist, habe ich gerade die letzten Tage nochmal gemacht, weil mich eben diese aktuelle Diskussion über diese Wärmepumpe, also diese sehr einseitige Vorgehensweise, ziemlich aufregt. Ich habe einfach mir überlegt gehabt, wenn jetzt eben der Strom, um die Wärmepumpen zu betreiben, aus einer Erdgas-Gasquelle kommt,
ja,
dann hat die ja irgendwo einen CO2-Fußabdruck in Größenordnung 702 pro Kilowattstunde. Und wenn ich jetzt sage, die hat einen Wirkungsgrad von 300%, dann bin ich immer noch bei 250 Gramm pro Kilowattstunde. Und realistisch ist aber, wenn es wirklich kalt ist draußen und ich auch entsprechende Vorlauftemperaturen brauche, dann Wirkungsgrad von 200%, dann bin ich bei über 300 Gramm CO2 pro Kilowattstunde Wärmeerzeugung. Wärme hat 200. Ja. Also das heißt, eine Wärmepumpe klimafreundlicher ist als eine Gastherme, das ist ein Mythos. Einfach um ganz stark zu polarisieren, also bewusst zu polarisieren. Also ich finde Wärmepumpe, aber zu sagen, dass wir jetzt alles auf Wärmepumpen umsetzen müssen, weil das klimafreundlich ist, das ist ein Mythos.
Ja, das ist doch wieder ein Beispiel, wie wir es vorhin diskutiert haben, halt die Hälfte der Diskussion, oder?
Genau. Die fehlte Diskussion, was jetzt spannend wird, was man gerade die letzten Tage sieht, dass viele Firmen auf die Barrikaden gehen und sagen, wir kriegen die Wärmepumpen nicht hin. Ist total spannend, was da läuft, hat offensichtlich niemand drüber nachgedacht, den Strom an die Wärmepumpen ran. Und wenn ich das mit Gasthermen mache oder mit Wasserstoff BHKWs mache, was ja noch viel besser ist, weil ich ja im Winter immer viel, viel Wärme brauche, ich mir den Ausbau des Stromnetzes.
Das ist immer sowas, da finde ich es gut, dass wir da mal drüber sprechen können, auch dass du jetzt deine Erfahrung hören kannst. Ich meine, ich bin jetzt auch kein super junger Hüpfer mehr. Das geht schon auch schwer auf die 40 zu, aber war trotzdem natürlich wesentlich mehr Erfahrung als ich. Ich kann das immer eigentlich kaum glauben, sozusagen auch, dass diese Diskussion verkürzt geführt wird und so offen, also so offensichtlich da Sachen vergessen werden oder ins Kalkül gezogen werden.
Ja.
Und ich denke immer, das kann doch nicht sein. Man kann doch nicht so dumm sein, auf Deutsch gesagt. Wie siehst du das denn?
Ja, Aber es läuft so, also ich hab's, war ja viele Jahre in meinem Büro in den letzten Jahren in Berlin unterwegs, war ja damals auch Vorsitzender vom NOW-Beirat und habe da ja viele dieser politischen Diskussionen miterlebt, die Ministerien und sowas. Und da hat man schon extrem stark gemerkt, wie ideologisch die Diskussion war. Und die kam so ein bisschen aus der Historie raus. Photovoltaik noch sehr teuer war, ist arg lang her, dass die so teuer war. Und die Leute alle gesagt haben, das ist ein sehr wertvoller Strom und teurer Strom als Photovoltaik. Den müssen wir ganz gezielt einsetzen. Der darf nie in Autos, Haushalt genutzt werden. So war die Denkweise vor 7, 8 Jahren bei vielen Ministerien. Und dass inzwischen aber die Photovoltaik, die Windenergie so billig geworden ist, dass diese Prämisse stimmt, das ist untergegangen. Und dann haben sie sich dann langsam, ich sage mal jetzt überzogen, die Ideologen in den Ministerien dafür breitschlagen lassen, diesen wertvollen Photovoltaikstrom im Elektroauto einzusetzen. Das hat die ja schon sehr viel Überwindung gekostet damals. Und jetzt sagen sie aber nur Elektroauto, auf keinen Fall Wasserstoff, weil der brauche ich ja noch mehr Strom und vergessen aber total Überschuss haben und dass ich es importieren kann. Sich praktisch wirklich aus dieser Zeit der teuren Photovoltaik beibehalten und wo ist der Mensch sehr langsam insgesamt Nachdenken und Überlegen und viele Leute sind auch ideologisch dann sehr gefangen. Und dann ist es schwer, da rauszukommen aus diesem. Da haben wir auch, glaube ich, in der Gesellschaft samt die offene Diskurskultur haben wir verloren zum gewissen Grad. Also man kann es sehr kontrovers diskutieren. Ich lerne da immer unglaublich viel dazu, wenn da Leute kommen, die bei mir immer willkommen sind. Aber insgesamt, glaube ich, müssen wir wieder lernen, offener miteinander zu diskutieren und akzeptabler zuzuhören.
Ja. Bist du jetzt eigentlich optimistisch, so als Ausblick in die Zukunft? Also,
Ja,
weil was
unglaublich.
du hast, ist ja eigentlich so, dass ja, hast du die sind ja Beamte, bin dann in der nächsten Wahl hat man dann plötzlich um 180 Grad gedreht. Und wahrscheinlich auch in der Öffentlichkeit ist sich jetzt auch quasi die Story so angekommen. Ist es nicht, dass man da quasi jetzt noch das alles schnell genug adaptiert und anpasst?
Ja, ich glaube schon, dass es Möglichkeiten gibt. Also es ist schon ein bisschen blöde Situation, aber ich hatte gerade gestern die Gelegenheit, mit bayerischen Politikern zu diskutieren, die das Thema sehr gut kennen und versuchen, das auch zu beeinflussen. In der Hoffnung, dass wir das hinkriegen. Die größte Gefahr sehe ich eigentlich für Deutschland durch diese unsäglichen Diskussionen und Debatten und Unsicherheit, die sich auch in Regelwerken widerspiegeln, die vieles verhindert, dass die Industrie abwandert. Einfach viele Firmen sagen, wenn ihr euch in Deutschland so blöd anstellt, dann mache ich das ganze Thema dann in Asien irgendwo oder in den USA ist ja gerade das Thema, und dann verlieren wir einfach wertvolle Arbeit in Deutschland. Das ist so ein bisschen die größte Gefahr, die ich aktuell sehe, durch diese unglaublich unsägliche Debatten und ja, im Kreis drehen strategischen Entscheidungen.
Wir verfolgen das natürlich weiter und vielleicht haben wir in 2 Jahren nochmal die Gelegenheit, Werner, dass du uns ein Update, einen Einblick wieder mal gibst, wie es dann aussieht. Für heute möchte ich vielen Dank nochmal an dich sagen, auch dass du uns diese Einblicke hier gewährt hast wieder und diese Diskussion war wieder sehr, sehr gut, fand ich. Das waren gute Punkte, die wir da heute angesprochen haben und ich bin mir sicher, auch die Hörer, glaube ich, haben da heute einiges mitgenommen. Vielen Dank für deine Zeit nochmal an der Hydrogen Bar verbracht hast. Vielen Dank für die Einblicke. Und liebe Hörer, für euch, wir verlinken natürlich wieder in den Shownotes auch die Infos und die Quellen, über die wir heute gesprochen haben. Von daher, wenn euch da mehr Einzelheiten interessieren, scrollt einfach nach unten in eurem Podcast-Player, ruft die Shownotes auf und klickt euch dann da durch, dass ihr mehr Einzelheiten und Details noch rausziehen könnt. Und ja, hören wir uns nächste Woche wieder, Johannes. Spannendes Thema.
Ja, genau. Vielen Dank, Johannes und Martin, für die spannende Zeit mit euch. Und macht weiter so und informiert deutschen Zuhörer über das, was in der Welt passiert.
Wir versuchen ja, auch die österreichischen Zuhörer und die Schweizer Zuhörer zu
informieren. Ja, die Schweizer und die Deutschen im Ausland.
Genau. Und die Schweizer sind ganz toll unterwegs, muss man sagen.
Ja. Vielen Dank dir. Auch von mir, Werner. Wenn, liebe Zuhörer, irgendwelche Fragen habt, dann meldet euch gerne auch bei uns. Wir leiten weiter.
www.hydrogenbar.de. Und wie schon von mir angekündigt, hören wir uns natürlich dann am nächsten Mittwoch wieder mit einer neuen Folge. Nochmal vielen Dank an dich, Werner, und einen schönen Tag an alle, eine schöne Woche an alle. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Bis dahin.
Bis dahin.